Genau, wir wollen über deinen Roman Zebra im Krieg sprechen. Und dieser Roman, der ist ja Anfang dieses Jahres im Residenzverlag erschienen. Das Buch handelt von Paul, der zusammen mit seiner Frau und mit seiner Tochter und mit seiner Mutter in einer Wohnung lebt, in einer Stadt in Osteuropa, die sich in einem Bürgerkrieg befindet. Und das ist mittlerweile der 8. Roman, den du geschrieben hast, wenn ich richtig gezählt habe. Inwiefern hat sich das Thema von diesem Buch denn für dich vielleicht auch angebahnt? Also was sind da vielleicht für Gedanken, für Auseinandersetzungen vorausgegangen?
Ja, es war ein langer Prozess, bis dieses Buch gereift ist und entstanden ist und dann auch geschrieben wurde. Begonnen hat alles im Jahr 2014, 15, als ich intensiv zum damaligen Ukraine-Krieg, also zum Donbass-Krieg recherchiert habe. Und dabei bin ich auf ein Video gestoßen, von dem ich auch ausgegangen bin. In diesem Video wird ein Ukrainer von russischen Separatisten schwer gedemütigt, weil er sie im Internet bedroht hat, im Speziellen den einen Separatistenführer. Das ist die reale Geschichte hinter dem Roman. Ich habe diese Geschichte dann natürlich literarisiert, ich habe eine eigene literarische Figur geschaffen und ich habe das Ganze auch exemplifiziert, indem ich es aus der Ukraine im engeren Sinne herausgehoben hatte und in einen fiktiven Raum, in ein fiktives Land, das sich in einem Bürgerkrieg befindet, verlegt hatte, um daraus eben einen exemplarischen Fall über die Zustände in Ostmitteleuropa oder in Osteuropa zu schreiben, um über die Macht der sozialen Netzwerke und der neuen Medien in Krisen- und Kriegszeiten zu reflektieren, um überhaupt Menschen in Extremsituationen zu zeichnen, zu beschreiben, selber einmal nachzuprüfen, wie es ihnen dann geht. Das ist ja sehr spannend für einen Autor, sich dann in solche Figuren hineinzuversetzen und sich zu überlegen, wie hätte ich mich vielleicht verhalten, wie verhält sich die Figur, wie ist diese Figur charakterlich sozusagen aufgebaut und wie verhält sie sich in einer bestimmten Situation, wenn man sie in diese Situation hineinstellt. Also so ist das entstanden und das waren meine Beweggründe und das Buch ist dann Mitte Februar dieses Jahres erschienen und knapp 10 Tage später begann der Krieg. Der aktuelle russisch-ukrainische Krieg, der große Krieg leider und das, was ich eigentlich nicht geplant hatte, nämlich, dass mein Roman als Schlüsselroman gelesen wird für die Ukraine-Krise, für den Krieg in der Ostukraine, das ist dann natürlich passiert, denn jetzt brauchte ich nichts mehr zu verschleiern, alle haben das relativ schnell dechiffriert, wo die Geschichte spielt und was hier gemeint ist und worauf sich die Anspielungen beziehen und inzwischen protestiere ich auch nicht dagegen und es ist eben so. Und man kann das natürlich auch so lesen, das Buch, man kann es auch ganz anders lesen.
Auf die erschreckende und auch unbeabsichtigte Aktualität, wie du gesagt hast, können wir, denke ich, auch noch zu sprechen kommen. Ich dachte, wir schauen uns zunächst auch noch mal so ein bisschen die Konstellation da an, die da in diesem Buch geschrieben wird. Also man lernt ja in der Geschichte Paul und seine Familie ein bisschen kennen und man kann ja erstmal sagen, dass Paul ein relativ normaler Typ ist, also hat einen relativ normalen Job, gehört vielleicht zur unteren Mittelschicht, der ist auf jeden Fall ein liebevoller Vater und jetzt, wo es neue Machthaber in dieser umkämpften Stadt gibt, in der er wohnt, da passiert ihm das große Unglück. Wie würdest du denn diesen Paul näher beschreiben? Also, der ist irgendwie ein normaler Typ, aber irgendwie, vielleicht kommt es irgendwie, dass er auch das Unglück so ein bisschen anzieht.
Ich denke, er ist ein Jedermann. Er ist, wie du richtig sagst, ein ganz normaler Mensch, der in einer Extremsituation auch in einer erschreckenden Art und Weise dann auch extrem reagiert, indem er in die sozialen Netzwerke geht und jemanden bedroht und jemanden beleidigt, weil ihm der Kragen platzt, weil er selber sich ohnmächtig fühlt, weil er seine Arbeit verloren hat, weil er generell nicht genau weiß, wie es in seinem Leben weitergehen wird. Also die Nerven liegen ja bei allen blank in dieser unmittelbaren Vorkriegszeit oder ganz am Beginn des Krieges, wenn dann die ersten Raketen auf die Stadt fallen. Das muss man sich ja vorstellen, dass da, und man sieht das ja auch in den aktuellen Krisengebieten, wenn in so eine bürgerliche oder kleinbürgerliche Normalität plötzlich der absolute Wahnsinn einen Einzug hält und dann alle Sicherheiten wegbrechen, reagieren die Menschen natürlich auch nicht rational. Und wir kennen das ja auch gerade vom Internet, von den sozialen Netzwerken, dass scheinbar ganz normale Menschen dann plötzlich zu Berserkern werden, wenn sie sozusagen zu Sofa-Helden mutieren und sich hinter ihren Avataren und Fake-Profilen verstecken. Also er ist ein Jedermann für mich. Er ist natürlich auch ein bisschen eine tragikomische Figur, weil Zebra im Krieg auch Elemente eines Schelmenromans beinhaltet. Insofern hat er natürlich auch eben diese clownesken und diese manchmal etwas bizarren Züge. Dass er jetzt das Unglück anzieht, ist vielleicht überspitzt formuliert. Das würde ich gar nicht so sehen. Ich glaube, dass er ja auch viel Glück hat. Also er überlebt ja. Wir wissen ja nicht, wie es dann weitergeht. Aber in der Zeit, die ich beschreibe in dem Roman, so viel kann ich ja verraten, er überlebt diese kriegerischen Auseinandersetzungen. Und der hat ja durchaus dann auch wieder Glück im Unglück in vielen Situationen. So gesehen, aber das ist eine Frage der Perspektive, der Wahrnehmung. Wenn du meinst, er zieht das Unglück an, vielleicht hast du ja recht.
Vielleicht können wir auf die familiäre Konstellation dazu sprechen kommen. Die fand ich sozusagen auch bemerkenswert, weil ich hatte es ja schon angedeutet, Paul lebt ja zusammen mit drei Frauen, also mit seiner Tochter Lena, mit seiner Ehefrau Flora und mit seiner Mutter Eva. Das heißt, eigentlich sind ja die Frauen da in der Überzahl. Wie würdest du denn dieses familiäre Gefüge von diesen vier beschreiben?
Ja, es ist in gewisser Weise nicht untypisch für den postsowjetischen oder den osteuropäischen Raum, also wohl vor allem für den postsowjetischen. Erstens, dass Frauen sowieso in der Überzahl sind, weil sie eine höhere Lebenserwartung haben oder weil Männer einfach abhanden kommen, weil sie dann gehen oder weil sie verschwinden. Wir wissen auch, dass Pauls Vater abwesend ist, dass seine Mutter eine Alleinerzieherin war. Und dann gibt es eben noch die Flora, seine Frau und Lena, seine Tochter. Und sie sind alle im Prinzip auch die stärkeren und die rationaleren Persönlichkeiten, die den Alltag ja auch beherrschen, meistern und auch das praktische Leben umsetzen. Während er derjenige ist, der vielleicht noch am lebensunfähigsten ist in dieser Gruppe. Und er wird ja auch nicht hundertprozentig für voll genommen. Also klassische patriarchale Konstellation, die wir auch von vielen dieser Gesellschaften kennen, dass die Männer zwar nach außen hin stark sein dürfen oder zumindest gleichwertig wie hier, in Wirklichkeit aber Frauen hinter ihrem Rücken die Fäden in der Hand halten und letztlich bestimmen sie und letztlich sind sie dann auch die Stärkeren und letztlich sind sie dann auch diejenigen, die wirklich auch die Mehrfachbelastung des Alltags zu tragen haben. Das ist die Konstellation auch hier.
Jetzt hattest du schon so darauf angespielt, dass dein Buch auch eine Auseinandersetzung ist mit den sozialen Medien und was soziale Medien mit Leuten machen, auch wenn sie sich zum Beispiel in so Ausnahmesituationen befinden. Paul ist ja eben derjenige, der wie so eine Art Sucht auch entwickelt, eben sich im Internet mit politischen Kontrahenten anzulegen, Kommentare zu schreiben und immer wieder auch darauf zu reagieren. Und das ist dann letztlich der Grund, warum er dann von den Milizen entführt wird, die Stadt erobert haben und er dann eben selbst in den sozialen Medien erniedrigt und vorgeführt wird und darin so einen negativen Ruhm auch erlangt. Was sind denn vielleicht auch weitergehend deine Beobachtungen, was für eine Rolle soziale Medien in heutigen Konflikten denn spielen, bis hin ja auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen?
Wenn ich es überspitzt formulieren wollte, und das kommt auch in meinem Roman an einer Stelle vor, da wird es auch gesagt, das Internet ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Und es ist zumindest, würde ich sagen, in den letzten 10 Jahren, wenn nicht auch schon etwas länger, zu beobachten. Wir wissen das auch von anderen Konflikten in Syrien oder anderswo, eigentlich von allen Konflikten der letzten Jahre, dass die sozialen Netzwerke im Speziellen und das Internet im Allgemeinen, natürlich die Blogs und was immer es da auch gibt, es kommen ja immer wieder neue Sachen dazu. Heute ist es Telegram, TikTok, das gab es vielleicht vor 5, 6 Jahren nicht, da war es vor allem Facebook und Twitter und irgendwann kam Instagram. Also das ist ja egal, das ist ja letztlich auch austauschbar. Aber diese Netzwerke befeuern natürlich den Hass und sie führen auch dazu, dass sich Gegner oder vermeintliche Gegner, die sich früher im realen Leben allenfalls wirklich an der heißen Front mit Waffen in der Hand begegnet wären, in Zeiten des Krieges oder schwerer Konflikte, dass sie sich praktisch auf der ganzen Welt jetzt im Netz bekriegen können, verbal, wobei das sich dann nicht auf die einzelnen Konfliktzonen beschränkt, sondern solange sie eine gemeinsame Sprache haben, und damit meine ich nicht die Inhalte, sondern wirklich im engeren Sinne, wenn sie jetzt Russisch oder Ukrainisch sprechen oder Arabisch oder welche Sprachen auch immer in diesem Konflikt auch gesprochen werden, sobald sie das können und auch irgendwo im Exil sind, der eine kann dann in Australien sitzen und der oder die andere dann in Kanada, und sie können trotzdem einander Gewalt androhen, einander beleidigen, die schlimmsten Dinge schreiben. Das heißt, die sozialen Netzwerke, das Internet verschärfen den Konflikt in den Köpfen der Menschen, machen also dann eine Versöhnung schwieriger, und sie globalisieren jeden Konflikt. Also jeder lokale Konflikt wird in einer globalisierten Welt durch das Internet, nachdem die Protagonisten eines solchen Konfliktes ja dann sich auf der ganzen Welt verteilen, weil sie ins Exil gehen, weil sie ihre Familien irgendwo im Ausland haben. Das Ganze globalisiert sich dann und wird dann rund um den Erdball getragen. Und das macht mir natürlich Angst. Das wollte ich natürlich auch zeigen in diesem Roman. Das kommt dort auch vor. Und ich bin kein Feind des Internets. Natürlich, ich profitiere davon. Und ich finde auch, dass die sozialen Netzwerke auch sehr positive Seiten haben. Also gerade Menschen, die zum Beispiel gegen eine Diktatur auftreten und sich organisieren, zum Beispiel Demonstrationen in Belarus oder in Myanmar oder in Hongkong oder wo immer man das beobachten kann, ohne soziale Netzwerke hätten sich diese Menschen nicht so schnell organisieren können. Das heißt, auch in der Flüchtlingskrise, kann ich mich erinnern, 2015, 16 haben sich die freiwilligen Helferinnen und Helfer ebenfalls über Facebook damals vor allem organisiert. Das heißt, es hat eben alles seine guten und schlechten Seiten. Also es gibt zwei Seiten der Medaille oder mehrere Seiten, sagen wir, des Würfels oder wie man es sehen möchte. So auch hier. Also es kommt immer darauf an, wie man so ein Medium auch nützt. Aber leider, Menschen sind Menschen und nützen es auf verschiedene Art und Weise. Und ich sehe da sehr, sehr große Gefahren und ein Potenzial noch, das für die nächsten Jahrzehnte, für die nächsten 2, 3 Jahrzehnte oder ich weiß nicht, was noch kommen wird. Aber ich fürchte, es wird alles noch viel schlimmer. Also der nächste große Krieg wird wahrscheinlich noch stärker befeuert werden durch diese weltweite Vernetzung und wird dann noch schwieriger sozusagen zu unterbinden oder durch Verhandlungen oder friedlich zu lösen sein, weil die Menschen schon so aufgeputscht und aufgehetzt sind, beziehungsweise sich selber gegenseitig aufhetzen.
Ja, auch der aktuelle Krieg, der Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine, auch dieser Krieg wird ja auf der Ebene der Medien auf jeden Fall ausgetragen und findet auch in den sozialen Medien statt. Du hattest schon erwähnt, dass du ja diesen Roman geschrieben hast vor dem Hintergrund eben ja sozusagen der Auseinandersetzung 2014 in der Ukraine. Und jetzt ist aber dieser Roman sozusagen kurz vor diesem Angriffskrieg von Russland erschienen. Und es gibt tatsächlich einige Parallelen, dass es sich anbietet, halt irgendwie diesen Roman vor diesem Hintergrund genau zu reden. Also mir fiel es sehr, sehr auf, als eben sozusagen in diesem Buch die Rede ist von einem Sonderpolizeieinsatz oder von einem erweiterten Polizeieinsatz, der nicht Krieg genannt werden darf. Und es gibt noch mehr Parallelen. Inwiefern hat dich das denn vielleicht auch nach dem Erscheinen des Romans noch weiter beschäftigt? Also haben sich durch diese aktuellen Auseinandersetzungen, diesen aktuellen Krieg, hat sich da dein eigener Blick auf deinen eigenen Roman auch nochmal verändert?
Ja, ein wenig natürlich schon, weil ich gesehen hatte, dass ich die Situation immer noch harmloser dargestellt habe, als sie uns heute in der Realität darstellt. Und ich hatte ja den Eindruck, als ich den Roman schrieb, dass ich alles noch verschärfe und zuspitze. Und ich habe dann sogar einige Passagen wieder ein bisschen zurückgenommen, weil ich mir gedacht habe, na gut, das glaubt mir jetzt niemand. Da werden sagen, jetzt übertreibt der Wertlib. Aber wenn er das so beschreibt und ich kenne die Region, der doch ein bisschen auch mentalitätsmäßig, weil ich ja selber aus Russland stamme und Vorfahren von mir kommen aus Belarus, aus Weißrussland und ein Teil der Familie stammt auch aus der Ukraine. Das heißt, ein bisschen weiß ich natürlich schon, wie die Menschen dort denken und was dort alles passieren kann. Und bestimmte Dinge habe ich in der Tat unbewusst wahrscheinlich vorhergesehen. Aber es kam alles dann noch schlimmer, als ich es beschreibe in Wirklichkeit. Wenn man weiß, was in Mariupol passiert, und bei mir spielt das Ganze auch in einer Stadt am Meer, im Krieg, und ein bisschen hatte ich auch Mariupol im Kopf, auch Odessa, auch Jalta, es könnte auch eine andere Stadt sein, wenn Belarus einen Ausgang zum Meer hätte, könnte es auch dort spielen. Aber wenn ich jetzt in die Region schaue, und ich habe ja auch ein paar Hintergrundinformationen von Freunden, die von dort stammen und von dort geflüchtet sind, und dann Dinge erzählen oder ich höre dann Sachen, die man nicht in den Medien liest, ist das so entsetzlich, dass mir einfach die Luft wegbleibt. Und wenn ich das wirklich so beschrieben hätte, hätte wahrscheinlich niemand den Roman gelesen, weil das einfach so traumatisierend gewesen wäre, das auch im Detail zu beschreiben, was jetzt tatsächlich in der Realität passiert. Also das war dann für mich so erschreckend, dass man eigentlich einen Roman schreibt, der schon selbst eine Zuspitzung ist und bleibt dann immer noch ziemlich weit hinter der Realität eines Krieges zurück, der relativ ähnlich jenem ist, den man ja selber quasi erfunden oder beschrieben hat in dem Roman. Es hat aber jetzt nicht grundsätzlich meine Haltung gegenüber meinem Roman geändert, weil ja die Aussagen, die ich damit treffen wollte, einerseits weiterhin aktuell bleiben, sich auch nicht wirklich fundamental geändert haben. Die Details sind vielleicht ein bisschen andere geworden, aber die Grundaussagen sind dieselben geblieben, auch vor allem was die sozialen Netzwerke betrifft, was Familienkonstellationen betrifft, was sozusagen die gesellschaftlichen Auswirkungen von solchen Konflikten anbelangt. Da sehe ich jetzt sozusagen nichts, von dem ich sage, nein, da habe ich mich ganz verrannt, das ist ganz falsch. Aber vielleicht bin ich ja auch der Falsche, das selber zu beurteilen, denn ich habe ja keine ausgeprägte Distanz zu meinem eigenen Roman. Das sollen vielleicht dann die Kritikerinnen und Kritiker und die Leserinnen und Leser dann beurteilen und sich ihre eigene Meinung bilden.
Eine Schlüsselstelle des Romans war für mich die Begegnung von Paul mit einem älteren jüdischen Ehepaar, die seine Nachbarn sind. Und man könnte sagen, im Grunde fängt ja Paul erst durch diesen Krieg und die damit verbundenen Ereignisse damit an, sich mit diesen Nachbarn näher auseinanderzusetzen. Und dieses jüdische Ehepaar ist ja in diesem Bürgerkrieg besonderen Repressalien ausgesetzt. Und sie haben im Grunde ein Misstrauen gegenüber allen beteiligten Autoritäten und sie stützen sich auf die Erfahrung von vorangegangenen Repressalien. Und das bezieht sich ja auf die besondere Situation von Jüdinnen und Juden in den ehemaligen Sowjetstaaten. Wie würdest du denn diesen Erfahrungshintergrund beschreiben?
Ja, das ist, glaube ich, auch eine in vielerlei Hinsicht sehr typische Geschichte. Nicht nur für den postsowjetischen Raum, auch wenn das hier im Speziellen so beschrieben wird und die Konstellation eben so ist, dass es eben im postsowjetischen Raum spielt und hier auch auf bestimmte historische Ereignisse in der Sowjetunion Bezug genommen wird, vor allem in einer Szene, in der Paul eben dieses Ehepaar Katz dann zwei Stockwerke über seiner eigenen Wohnung, in deren Wohnung besucht und sie erzählen ihm dann von der Stalinzeit, dass da die Eltern der Frau auch festgenommen wurden und dann wieder freigelassen wurden nach Stalins Tod. Also das ist natürlich eine sehr reale Geschichte, die ich auch aus meiner eigenen Familiengeschichte im Wesentlichen kenne, diese jüdischen Schicksale, vor allem in Ost- und Mitteleuropa, aber nicht nur dort, sondern eben auch anderswo. Und eigentlich ist das ein Leitmotiv jüdischer Erfahrungen des vorigen Jahrhunderts oder von schon des vorvorigen und vorigen Jahrhunderts und auch schon früher und auch von heute zum Teil, dass Juden in einer besonders exponierten Situation sich befinden, dass sie dann auch zu den Trägern verschiedenster Projektionen werden. So zum Beispiel auch beim Ehepaar Katz, das sagt er ja auch, wenn wir uns für die eine Seite engagieren in einem Konflikt, heißt das, es ist typisch, dass die Juden jetzt dafür sind. Wenn sie dagegen sind, heißt das wieder, die Juden sind immer dagegen. Wenn wir uns neutral verhalten, dann heißt es, die Juden sind vaterlandslose Gesellen, denn sie können sich nie engagieren und sie halten sich immer raus. Und wenn wir nichts von alledem tun, dann wirft man uns auch das vor. Das heißt, was immer du auch tust, die Antisemiten werden das immer antisemitisch auslegen. Und in Ländern, in denen es relativ viele Antisemiten gibt, passiert das eben. Ich kenne das ja sogar von, also ich will jetzt nicht erzählen, mit welcher jüdischen Person in meinem weiteren Umfeld ich gesprochen habe, aber jedenfalls eine, die auch aus dem postsowjetischen Raum kommt und mir gesagt hat, sie verstehe nicht, diese Person, warum Selenskyj das tut. Also er ist ja Jude und er ist Präsident der Ukraine und im Endeffekt, egal wie es ausgeht, wird man ihm die Schuld geben. Wenn der Krieg gewonnen wird, wird ihm die Gegenseite die Schuld geben und wird sagen, das ist eine jüdische Junta, eine jüdisch-faschistische Junta, was man ja ohnehin schon sagt. Wenn er den Krieg verliert, dann werden ihm die eigenen Leute erschlagen und sagen, sozusagen, der Jude hat uns verraten und der Jude hat es nicht geschafft und typisch jüdisch und einer von uns hat es besser gemacht. Und wenn es einen Kompromiss gibt, dann bekommt er Hiebe von beiden Seiten, weil dann wird man sagen, eben, den einen wird dann der Jude nicht patriotisch genug sein, den anderen wird er dann sozusagen unerbittlich sein und sozusagen Shylock-mäßig jemand sein, der eben nach seinem Pfund Fleisch verlangt. Verstehst du, was ich meine? Es ist sozusagen, wenn du in so einer antisemitischen Umgebung lebst, bist du natürlich ständig exponiert und bist ständig gefährdet. Das wollte ich auch mit dieser Szene und mit diesem Ehepaar Katz auch zeigen, dass erstens das so ist und zweitens, dass das viele Juden auch so empfinden. Das heißt nicht, dass das immer so laufen muss und das heißt nicht, dass das immer so ist. Also gerade Selenskyj in der Ukraine wird jetzt von ungefähr 90% der Bevölkerung unterstützt. Und ich glaube, die Tatsache, dass er jüdisch ist, spielt jetzt zum heutigen Zeitpunkt für die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer keine wesentliche Rolle, aber wir wissen nicht, wie der Krieg weitergehen wird und wenn er in einem Jahr immer noch weitergeht und wenn 100.000 Menschen dann gestorben sind und wenn seine Popularitätswerte dann sinken, ob das nicht wieder zu einem Thema wird, seine jüdische Herkunft. Mehr als nur für eine kleine Minderheit, weil für eine Minderheit ist das natürlich immer ein Thema, in jedem Land. In Russland sowieso, in der Ukraine auch und für uns auch. Bei uns wird ja auch immer wieder thematisiert, dass er Jude ist. Also das vergisst ja niemand. Das ist ja der Punkt. Auch wenn nicht darüber gesprochen wird, aber ich glaube, es gibt niemanden in Europa, der nicht weiß, dass Selenskyj jüdisch ist.
Eine Auffälligkeit in deinem Roman ist auch, dass du immer wieder alttestamentarische Geschichten da einwebst, beziehungsweise ist es ja genauer gesagt eine Geschichte, nämlich die von Lot und seiner Frau, also die Geschichte der Stadt Sodom, die Paul in leicht abgewandelter Form seiner Tochter als Gute-Nacht-Geschichte erzählt. Warum denn dieser biblische Bezug? Wie hat sich das für dich denn in den Kontext von dieser Romanhandlung eingefügt?
Es sind existenzielle Geschichten. Die Bibel behandelt letztlich die großen menschlichen Konflikte, auch Kriege, vor allem das sogenannte Alte Testament ist ja ungefähr zur Hälfte eine Kriegsberichterstattung und dann geht es dort natürlich auch um Verfolgung, um Diskriminierung, um Hass, um Neid, um Vernichtung. Sodom und Gomorra sollen ja vernichtet werden. Vollständig und insofern hat das natürlich sehr hohe Aktualität. Ich meine, damals war Sodom und Gomorra, heute sind das Mariupol und Severodonetsk, die vernichtet werden, wenn auch nicht von Gott, aber wer ist schon Gott? Ja? Ich meine, der Gott in meiner Geschichte ist jetzt nicht unbedingt eine Lichtgestalt und er riecht dann sehr nach Schwefel. und eben auf diese existenziellen Geschichten neu aufzugreifen, sie vielleicht ironisch und psychologisch neu zu deuten und auf diese Art und Weise auch als Metapher für unsere Zeit zu dechiffrieren, auch ironisch zu brechen natürlich, weil man sie ja auch nicht ernsthaft eins zu eins heute lesen und verstehen kann. Das war sozusagen ein zusätzlicher Faktor des Ganzen. Es ist ja eigentlich auch Pauls Perspektive. Er erzählt ja diese Geschichten seiner Tochter. Und er ist auch ein begnadeter Geschichtenerzähler, sagen wir mal so, oder glaubt einer zu sein, und die Tochter möchte diese Geschichten hören. Viel mehr möchte ich dazu eigentlich nicht verraten, weil das sollen wirklich die Leserinnen und Leser dann entscheiden, wie sie diese biblischen Geschichten in den Kontext dieser modernen Ereignisse stellen und ob sie für sie dann Sinn ergeben oder nicht. Ich müsste ja dann eigentlich schon quasi einige Pointen am Schluss verraten, wenn ich jetzt noch ins Detail gehen wollte.
Mhm. Dann vielleicht eine abschließende Frage. Der Roman heißt ja Zebra im Krieg und tatsächlich kommt ja auch ein Zebra in diesem Roman vor, eben weil im Zuge des Bürgerkriegs auch der Zoo zerstört wird und dadurch eben Zootiere in der Stadt rumwildern und den Protagonisten des Romans, den begegnet dann immer wieder dieses Zebra in völlig unmöglichen Momenten und das macht einen oder hat mich beim Lesen auch so ein bisschen stutzig gemacht, weil die Leute ja im Grunde völlig abgeklärt auch zum Teil damit umgehen, dass da eben auch ein Zebra im Straßenverkehr unterwegs ist. Was symbolisiert für dich denn diese Figur? Warum das Zebra?
Ja, ein Zebra ist natürlich ein faszinierendes Tier. Nicht nur, weil es eben die Streifen hat und das sind eben diese üblichen und die naheliegende Symbolik von Schwarz und Weiß oder auch die Frage, ob ein Zebra mit einem schwarzen oder einem weißen Streifen beginnt, dass ja auch die Tochter stellt diese Frage und fragt ihren Vater, die 12-Jährige fragt ihren Vater, mit welchem Streifen beginnt das Zebra. Also darüber wird auch geredet. Ich verrate es jetzt nicht, was er antwortet. Aber das ist natürlich symbolisch zu sehen. Aber ein Zebra hat natürlich diese Streifen nicht einfach so, sondern in der Savanne verschwimmen dann diese Streifen mit dem Hintergrund. Das heißt, die Idee natürlich des Zebras ist, dass ein Zebra ist ein Fluchttier wie jedes Pferd, das sozusagen in den Augen der Raubtiere, wenn sich ein Zebra schnell bewegt und diese Streifen schnell an einem vorbei bewegen, verschwindet das Tier. Ja, also das ist dann für ein Raubtier auch schwer sichtbar. Und mit dieser Symbolik spiele ich natürlich auch ein bisschen. Also es steht dann da und eigentlich bleibt es ist da, es ist sichtbar und es ist doch nicht sichtbar. Und das zeigt natürlich für die Menschen jetzt, die das Zebra ignorieren de facto, das zeigt die Ausnahmesituation und sozusagen die Auswirkungen des Traumas. Also das Zebra steht natürlich für sehr, sehr vieles, aber das Zebra steht natürlich auch für jeglichen Verlust einer angemessenen, normalen Reaktion auf die Umwelt. Also für das leibhaftig gewordene Trauma in den Menschen, nicht im Tier. Ja, das Tier hat eine vielfältige Symbolik und irgendwann einmal läuft es ja auch jemanden um. Ja, also ich belasse es einmal dabei.